Das sind so die ersten Frühlingsboten, die wir haben. Und wenn man das Klappern wieder hört, das sind einfach schöne Geräusche. Man weiß, es geht wieder los, das Leben beginnt wieder, die Natur entwickelt sich wieder. Das ist ja einfach schön.
Ja, also wo andere Leute auf die Bodenblüher gucken, gucken sie in den Himmel?
Genau, wir warten darauf, dass unsere Störche zurückkommen.
Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung.
Habt ihr es schon vernommen? Am Dache sitzt er schon. Der Storch ist heimgekommen. Hört doch den frohen Ton. Klapper die Klapp, klapper die Klapp, klapper nur, klapper du. Immer zu. Hoffmann von Fallersleben schreibt das etwa 1844 und reiht sich damit ein in die lange Dichterriege, die alle diesen Vogel besingen. Manche nennen ihn Adebar oder Langbein oder einfach Klapperstorch, aus bekannten Gründen. Mein Name ist Maria Backer und ich lade Sie heute ein zu einem Ausflug in die Storchenhauptstadt Nordrhein-Westfalens, Petershagen.
Wir haben sehr viele Storchen. Paare bei uns. Wir haben ein wundervolles Storchenmuseum und das passt einfach alles zu einer Storchenhauptstadt.
Nein, ein geschützter Begriff ist das nicht, sagt Evelyn Hotze. Sie ist verantwortlich für das Stadtmarketing in Petershagen. Aber bislang sei auch noch niemand gekommen, um den Titel für sich zu beanspruchen. Allerdings, die Konkurrenz schläft nicht.
Sonst waren wir ja immer vorne. Jetzt muss ich mal gerade gucken.
Andrea Humke lebt auf einem Hof im Petershagener Ortsteil Jössen. Vermutlich der Ort mit der größten Storchendichte im Land.
Ach hier, genau. Aktuell sind 186 Horste mit einem Paar belegt, davon 17 in Jössen und 14 in den Minner Wiesen auf den Leitungsmasten.
Ah, die holen auch.
Also
das
die Leitungsmasten.
Ist das genau. Überhaupt noch lauterer Wettkampf?
Das weiß ich nicht. Also ich finde auch, wir müssen hier mal ein bisschen...
Erstmal muss ich vielleicht ein paar ortskundliche Erläuterungen liefern. Die Stadt Petershagen liegt direkt an der Weser im Kreis Minden-Lübbecke im Nordosten Nordrhein-Westfalens. Also das ist der Zipfel, der in weiten Teilen umrahmt ist von Niedersachsen. Die Stadt besteht aus 29 Ortsteilen, die sich über mehr als 20 Kilometer an beiden Seiten der Weser in die Landschaft tupfen. Wirklich, es ist sehr malerisch. Man kann die Gegend super mit dem Fahrrad erschließen, am besten auf der Storchenroute, die kann ich empfehlen, wobei meine Storchenreise eigentlich in Düsseldorf beginnt. Montagmorgen, Ende April, im Büro von Stefan Ast, dem Geschäftsführer der NRW-Stiftung. Wir gucken auf den großen Computerbildschirm, da läuft gerade Storchen-TV.
Es ist immer schon so gewesen, dass das Aktionskomitee für die Weißstörche diese Webcam geschaltet hat, um das Storchenerlebnis für alle Menschen möglich zu machen.
Im Augenblick ist es eher ruhig bei Storchens, aber man sieht federscharf, wie ein Storch im Nest liegt und brütet. Mit im Bild die Dächer von Petershagen, Fachwerkhäuser und eine Kirche im Hintergrund. Die Kamera steht auf dem Dach des alten Amtsgerichts und das schon seit einigen Jahren. Sie hat entsprechend spektakuläre Momente eingefangen.
Erst habe ich gedacht, da ist irgendwie was in der Übertragung falsch. Erst wackelte es alles nur und dann merkte man, dass die Schale so langsam, ja, also es war nicht mehr ein intaktes Ei. Und dann hat es ein bisschen gedauert, aber dann war da ein Storch.
Er hat direkt in die Kamera geguckt.
Ja, der hat natürlich gelächelt.
Bis heute ist Stefan Ast ganz beeindruckt von diesem Moment, der auch irgendwie gut zur Rolle der NRW-Stiftung passt, sagt er. Die war nämlich vor 40 Jahren eine Art Geburtshelferin für das Projekt, das sich der Rettung der Weißstörche verschrieben hatte.
Weil das Aktionskomitee, was in den 80er Jahren sich in Minden-Lübbecke gegründet hat, sofort gemerkt hat, dass die damals neu gegründete NRW-Stiftung für sie eine tolle Partnerin ist. Die haben 1986 direkt nach Gründung der Stiftung mit uns Kontakt aufgenommen. Also Ehrenamtliche, die sich dafür stark gemacht haben, dass der Weißstorch aus unserer Kulturlandschaft nicht verschwindet.
Denn das wäre fast passiert. Damals gibt es nur noch 3 Storchenpaare in der Region. Das Aktionskomitee kauft also mit Hilfe der Stiftung immer wieder Flächen entlang der Weser und einem Nebenfluss. Sie ermöglicht so die Wiedervernässung der Gebiete und dass aus intensiver nur noch extensive Landwirtschaft wird. Und das auf inzwischen mehr als 500 Hektar.
Wir haben dem Storch das Buffet gedeckt, damit er seine Nahrung findet. Und das hat uns der Vogel gedankt.
40 Jahre gute Zusammenarbeit später sind aus 3 Storchenpaaren in Petershagen wieder 186 geworden. Wobei der Storch zwar Leitfigur für das Engagement ist, aber im Grunde geht es um den Lebensraum für diverse Arten. Insgesamt hat die NRW-Stiftung das Projekt bzw. die vielen Projekte im Laufe der Jahre mit weit über 8 Millionen Euro gefördert. Und einer, der in dieser Zeit sicher etliche Anträge geschrieben hat und die ganze Entwicklung begleitet hat, ist mein heutiger Studiogast, gerade aus Petershagen eingeflogen. Ganz herzlich willkommen. Das Klappern ist für Sie. Alfons Rolf Bense aus dem Vorstand des Aktionskomitees Weißstörche. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch.
Früher, Herr Bense, hieß das Aktionskomitee zur Rettung der Weißstörche, also deutlich länger, und die Rettung war mit drin. Wann haben Sie sich umbenannt?
Das ist jetzt schon 2 Jahre her. Wir hatten ja am Anfang, wie Sie gesagt haben, 3 Paar bei uns im Kreis in den Weserdörfern der Stadt Petershagen. Das waren die letzten 3 Paar in ganz NRW. Und im Jahr 2025 hatten wir nur bei uns im Kreis 190 Paar. Mhm. NRW-weit waren es über 1000.
Ja, das ist toll. Das ist echt eine Erfolgsstory, die für das ganze Land geht, die aber wirklich von Petershagen auch mit ausgeht. Und wenn wir mal wirklich diese gut 40 Jahre sind es ja, zurückspringen, wenn Sie uns mitnehmen. Wie war es da? Mitte der 80er Jahre in Petershagen, nur noch 3 Paare, damals also noch weit entfernt von Storchenhauptstadt.
Naja, wir waren immer schon konkurrenzlos. Nicht?
Das, wir waren die, auch mit 3 Paaren.
Auch mit 3 Paaren. Von den 3 hatten übrigens nur noch 2 am Tiefpunkt, nur noch 2 Nachwuchs. Da haben wir natürlich Riesenängste gehabt, wie wird es das nächste Jahr? Wird der Storch weg sein?
Warum hat Ihnen ausgerechnet der Vogel so gefehlt? Weil es fehlten ja andere auch.
Ja, der Storch ist natürlich ein Flaggschiff im Naturschutz und auch, ich will mal sagen, Flaggschiff fürs Auge. Und er hat eine riesige positive Kulturgeschichte.
Auf die kommen wir auf jeden Fall auch noch zu sprechen. Wir bleiben jetzt mal ganz kurz in den 80er Jahren, als das Aktionskomitee angefangen hat, dann wirklich aktiv zu werden für den Storch. Was haben Sie denn genau für Arbeiten gemacht?
Naja, wir mussten zunächst einmal mit Hilfe der Stiftung Flächen erwerben, für die wir dann natürlich bestimmen konnten, wie sie gepflegt werden. Mhm. Das heißt, extensiv möglichst beweidet oder extensiv gemäht, einmal im Jahr. Das war zunächst sehr unüblich, denn die Grünländereien werden 2 bis 3 Mal im Jahr in der Weserau gemäht.
Mhm. Was natürlich den Lebensraum für Insekten etc., alles, was dann da dran hängt, stark reduziert. Aber Sie haben auch an den Nestern gearbeitet, an den Horsten, oder?
Ja, wir haben Horste gebaut, eine begrenzte Zahl, aber sehr gezielt, wo wir vermeintlich mit den Augen eines Storches einen günstigen Lebensraum sahen und waren dann so ab 2000, 2005 recht erfolgreich damit.
So lange hat es dann doch gedauert?
Ja, der Bestand dümpelte so von 3 bis 8 mal 7 mal 10. Aber so um 2005 explodierte der Bestand dann doch.
Was heißt das?
Naja, wir hatten Zuwachsraten von jährlich um 10, manchmal 15%. Schauen Sie mal, im Jahr 2025 auf dem hohen Niveau hatten wir eine Zunahme von 25 Paaren auf die 190.
Wie erklären Sie sich das? Also woher wussten Sie erstmal, wo es Horste gab? Also die sind ja teilweise dann einfach nicht zurückgekommen. Und was die genau brauchen, um auch den Weg zurück nach Petershagen zu finden?
Naja, die Zugrute ist zum Teil angeboren, zum Teil wissen die Störche natürlich, wo sie erfolgreich gebrütet haben und das suchen sie schon gern wieder auf. Mhm. Übrigens nicht als Paar, man kann sich wieder treffen, aber man ist nicht verheiratet und schon gar nicht in zu Zugzeiten.
Es ist die Treue zum Horst und nicht zum Partner, zur Partnerin, so, habe ich gelernt.
So sagt man. Ja. Wir haben aber durchaus viele Paare, die sich insofern treu sind, als sie sich am gleichen Ort wiederfinden. Das ist nicht so selten.
Und das wissen Sie ja auch, weil Sie viele Vögel beringt haben. Auch das war sicher Teil der Arbeit, oder?
Ja, natürlich erheblich. Nicht? Und das Beringen führte eben dazu, dass wir auch sehr engen Kontakt nicht nur zu den Horsten selbst, sondern auch zu den Eigentümern von den Horsten hatten. Wir mussten ja immer die Flächen befahren, wir mussten Fahrzeug dabei haben, in Abstimmung miteinander. Wir waren beim Beringen immer gern gesehen. Das war ein großes Hallo in den Dörfern.
Das wäre eine Frage gewesen, wie die, wie die Bewohner darauf reagiert haben, dass sie ja dann auch öfter mal auf die Grundstücke spaziert sind, um dann zu gucken, was los ist im Horst und so.
Also ich bin immer herzlich begrüßt worden und leider beringen wir nicht mehr, weil die Vogelwarte leider nicht mehr mitzieht. Aber das war wunderbar.
Lassen Sie uns die Klammer einmal öffnen und wieder schließen. Die Vogelwarte Helgoland zieht nicht mehr mit, heißt, der Vogel ist in dieser Situation gerade nicht mehr im Notstand und deswegen beringen die nicht mehr. Die haben sozusagen jetzt andere Vögel auf dem Schirm.
Ich sehe es etwas anders. Ich würde gerne natürlich das Beringungswesen bei uns aufrechterhalten. Auf der anderen Seite, die 190 Paar im letzten Jahr hatten über 300 Jungvögel. Und da kann man das Pensum nicht mehr leisten. Und wir wissen auch vieles über den Storch. Und es ist nicht realistisch, so zu beringen, wie wir das vor 20, 30 und mehr Jahren gemacht haben.
Und was haben Sie noch vor 20, 30 Jahren gemacht, was Sie heute gar nicht mehr tun? Ich habe von sehr viel Nestpflege irgendwie gehört, die gar nicht mehr stattfindet.
Ja, wir waren motiviert bis auf die Knochen und wollten also möglichst alles tun, damit die Brut, wenn denn Störche kommen, auch gelingen kann. Ja. Wir haben die Nester aufgearbeitet, das heißt den Boden gelockert. Oft, sehr oft haben wir Kunststoffe drin gefunden, Gummimaterial, was die Störche als Nahrung eintragen oder Bindegarn als Nistmaterial.
Gefährlich.
Oder sehr gefährlich. Also wir haben viele Jungstörche dadurch verloren. Nicht? Denn wenn die sich in so Bindegarn verfangen und versuchen, da rauszukommen, dann zieht sich die Schlinge immer mehr zu. Das waren schon ein paar grausame Bilder.
Wobei, diese Gefahren gibt es ja heute auch noch, aber heute machen sie nicht mehr sauber. Schaffen die Vögel das selber?
Also wir können etwas entspannter sein bei der Zahl der Störche. Wir müssen nicht mehr um jedes Paar so bangen. Aber inzwischen ist die Situation auch etwas günstiger geworden. Viele Störche haben von der gar nicht allzu nahen Mülldeponie das Kunststoffmaterial besorgt. Und da achtet man mehr, dass es verschlossen bleibt und die Störche nicht mehr im gleichen Maße dieses blöde Material aufnehmen können.
Nun sind ja Störche bekanntlich Zugvögel. Das heißt, die überqueren diverse Ländergrenzen und da lauern auch etliche Gefahren. Und trotzdem haben sie es geschafft, durch die Arbeit in Petershagen, dass sich diese Population so vermehrt. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Also wir haben schon sehr viel Glück gehabt. Ja, wir haben hart gearbeitet, aber kein einziges Ei selber gelegt. Das haben die Störche schon gemacht. Also man muss natürlich wissen, wir haben mehr Westzieher als Ostzieher. Und das ist ein großer Unterschied. Ja, die Ostzieher, ich sage immer so, die sind ewig die gleichen. Da ist die Population ungefähr gleich geblieben. Die Weststörche haben aber sehr zugenommen.
Müssen wir kurz erklären, Herr Bense.
Ja.
Die Westzieher, das sind die, die über Marokko, Spanien, Westeuropa einfliegen. Und
richtig.
Die anderen nehmen sozusagen die Balkanroute. Ist das richtig?
Ja.
Und kommen von Ostafrika auch?
Ost- bis Südafrika.
Sogar.
Die ziehen also deutlich weiter.
Ja, deswegen sind die später auch, ne?
Im Durchschnitt 3 bis 4 Wochen. Wir haben inzwischen etwa 80% Westzieher, die zunehmen, weil ihre Bedingungen günstiger geworden sind. Sie überwintern zunehmend in Spanien. Ich würde mal denken, etwa 3/4 unserer Störche überwintert in Spanien, manchmal schon in Südfrankreich. Das heißt, die Strecke ist kürzer. Sie fliegen nicht mehr über das freie Meer, was Störche nicht gut können. Gibraltar, das sind 12 Kilometer. Danach kommt das Atlasgebirge, danach kommt die Sahara. Das sind natürlich alles große Bedrohungen, die wegfallen, wenn die Störche schon in Europa überwintern.
Wer die lange Reise sich spart, hat früher gepaart. So.
Ja, und nimmt die besten Plätze ein. Ja,
deswegen gibt es auch mal Punk auf dem Horst.
Das kommt vor. Das kann sehr heftig sein. Ja, ja. Ich habe mehrmals nach einem Kampf tote Störche vom Horst holen müssen. Das Weibchen von den Eiern.
Ganz schön harter Tobak. Aber gehört wohl alles dazu. Jedenfalls gibt es in Petershagen eine große Verbundenheit zu den Weißstörchen. Und das merkt man auch daran, dass die Strukturen im Ort oder in den vielen Ortsteilen richtig gut ineinander greifen.
Förderbande unterwegs.
Es ist der letzte Tag im April und der fühlt sich fast schon nach Sommer an. Ich bin am Morgen mit Evelyn Hotze und Lothar Meckling vom Aktionskomitee Weißstörche im Ortsteil Windheim verabredet. Wir stehen vor dem Haus Windheim Nummer 2, ein denkmalgeschützter Fachwerkhof mit tief runtergezogenem Dach, draußen Kaffeetische und im Garten grasen Schafe.
Und warum ist das hier jetzt der beste Ort zum Starten?
weil wir hier an der Kernstätte sozusagen sind. Hier ist das Storchenmuseum beheimatet. Wir haben hier einen Storchenspielplatz. Hier dreht sich alles um die Störche.
Okay, und jetzt? Wohin gehen wir jetzt?
Jetzt gehen wir zur Weser, weil dort die Fährleute uns erwarten und wir auch einen Blick in den Bereich werfen können, in dem die NRW-Stiftung sehr viel Flächen erworben hat.
Lothar Meckling ist Biologe und schon von Anfang an dabei. Wir schlängeln uns auf schmalen Schleichpfaden zwischen Privatgrundstücken und Gärten durch. Das nennt sich hier Görns und ist tatsächlich ein offizieller Weg.
Genau, wir haben hier einen Naturerlebnispfad, der die Ortschaften Windheim und Häfern miteinander verbindet. Und da kann man viel Wissenswertes über Tiere, über Lebensräume, Hausgärten und Ähnliches erfahren.
Kurze Zeit später stehen wir am Weserufer. Ein Pfeiler zeigt die bisherigen Hochwassermarken an. 6,30 Meter waren es 2023. Da stand hier alles unter Wasser. Vermutlich hatten nur die Störche im Horst ganz oben auf dem Pfeiler noch trockene Füße. Von da lugt auch heute ein Storchenkopf mal kurz über den Rand.
Dieser hier ist relativ regelmäßig tatsächlich belegt und die jungen Störche sind dann auch mal Richtung Fähre unterwegs, begrüßen die Fährgäste.
Nein, die kleinen?
Naja, die, so klein sind sie dann schon nicht mehr. Die haben dann schon eine Größe von so um die 80 Zentimeter.
Und was heißt, die begrüßen die?
Ja, die gucken, wenn die Fähre ankommt, wer da so kommt und laufen da rum, stolzieren, schreiten. Die sind neugierig.
Es wird noch ein paar Wochen dauern, bis es diesmal soweit ist. Dafür ist heute netterweise die Fähre außerplanmäßig im Einsatz.
Das ist ja toll, dass wir fahren dürfen heute.
Eberhard Holthöfer und Hermann Humpke haben die Solarfähre Petra Solara startklar gemacht. Die bringt uns von Windheim rüber nach Häfern.
Wir machen alles ehrenamtlich über eine Vereinsstruktur. Wir haben so rund 85 Fährleute, die dann auch hier dann Tag für Tag, dann, wenn der Fährbetrieb ist, stattfindet, dann auch Dienst machen, also 4 Personen am Tag. Und vom 1. Juli bis Mitte September fahren wir sogar jeden Tag, ne, und also in der Hauptferienzeit, ne, und sonst auch nur am Wochenende und an Feiertagen.
Mit der Fähre lässt sich die Fahrradstorchenroute abkürzen. Oder man setzt einfach so mal kurz rüber zum Storchen-Hotspot Windheim und zurück.
Es lohnt sich eigentlich immer, eine Weserkreuzfahrt zu machen. Die ist einfach immer traumhaft schön.
Es ist so süß, dass Sie Weserkreuzfahrt sagen. Ich dachte echt so, oh, das wird ja länger. Aber Sie kreuzen einfach
die Weser. Wir kreuzen einfach die Weser. Das ist unsere Weserkreuzfahrt, genau. Für den schmalen Geldbeutel die Kreuzfahrt.
Also was man hier schon sieht, das sind alles Flächen der NRW-Stiftung. Alles, was hier vor dem Deich runtergeht, auch nach links Richtung Ovenstedt, sind Grünlandflächen, die NRW-Stiftung im Laufe der Zeit erworben hat und die jetzt extensiv bewirtschaftet werden.
Da ist es also, das reich gedeckte Buffet für die Störche. Saftiges Grünland, in dem es wimmelt vor Regenwürmern, Mäusen, Fröschen und anderen Snacks. Und davon profitieren eben auch Uferschnepfe, Brachvogel oder Kiebitz. Denn die brauchen ebenfalls jede Unterstützung, sagt Lothar Meckling, der darum auch gern von einem Lebensraumprojekt spricht.
Woher wissen Sie, dass das jetzt besonders hier gut ist, Flächen zu erwerben? Oder woher wussten Sie das damals?
Naja, also im Nahbereich der Flüsse war eigentlich immer in früheren Zeiten Grünland, weil das war das Einzige, was man eigentlich mit den damaligen Geräten bewirtschaften konnte. Deswegen gibt es auch überall an den Flüssen Grünländereien und hier gab es auch noch einen ganzen Teil. Aber durch die veränderten landwirtschaftlichen Bedingungen ist natürlich auch immer mehr Acker entstanden. Und für den Fluss selbst ist natürlich Grünland am Rand auch besser, weil dort wird nicht gedüngt oder ganz wenig gedüngt und der Lebensraum oder die Beeinflussung des Flusses ist auch geringer. Deswegen wollen wir eigentlich, dass an allen Flüssen die Auen eben Grünland sind.
Obwohl ich noch nicht lange hier bin, kann ich gut verstehen, dass sich Storch und andere Tiere hier wohlfühlen. Der Ort hat etwas Friedliches, Beruhigendes. Evelyn Hotze bringt es auf den Punkt.
Also wer hier nicht zur Ruhe kommt, der wird nirgendwo zur Ruhe kommen.
Was verändert das denn eigentlich in der Landschaft, ob da jetzt so Störche wohnen oder nicht? Es sind ja Mitbewohner letztlich.
Also es würde etwas fehlen, wenn sie nicht da sind. Und insofern freuen wir uns auch im Spätjanuar, Anfang Februar, wenn die ersten zurückkommen. Das sind so die ersten Frühlingsboten, die wir haben. Und wenn man das Klappern wieder hört, das sind einfach schöne Geräusche. Man weiß, es geht wieder los, das Leben beginnt wieder. die Natur entwickelt sich wieder. Das ist ja einfach schön.
Ja, also wo andere Leute auf die Bodenblüher gucken, gucken sie in den Himmel?
Genau, wir warten darauf, dass unsere Störche zurückkommen.
Wir haben zumindest eine zweite Perspektive. Wir gucken auch auf den Boden und dann in den Himmel und da ist auch noch was.
Und ich gucke jetzt mal wieder im Förderbandestudio vorbei. Da ist ja auch noch jemand. Da ist nämlich Alfons Rolf Bense vom Aktionskomitee Weißstörche. Ja, offenbar ist wirklich eine Menge gelungen in Petershagen. Und ich würde schon fast sagen, der Storch ist omnipräsent. Und habe auch Stimmen gehört, die dann vielleicht so fragten, na, kann das auch eigentlich mal zu viel werden? Was sagen Sie?
Klares Nein.
Haha, warum?
Der Storch ist so ein wunderbares Symbol für unsere Verbindung mit der Natur. Die Natur kommt uns im Storch ganz, ganz nah. Manchmal nistet er ein paar Meter über uns auf dem Dachfirst. Und diese Verbindung ist uns geblieben. Wir denken ja manchmal von uns Menschen, dass wir gar nicht zur Natur gehören und sind erstaunt, wenn uns die Natur in irgendeiner Weise erwischt. Und der Storch steht einfach dafür. Es gibt kein zweites so großes Wildtier, das sich uns so nah angeschlossen hat, ohne ein Haustier zu werden.
Mhm. Ja, wobei, wenn es eng wird, trifft es ja auch als erstes dann mal wieder die Störche. Ne? Also wenn es zu wenig Horste gibt und so weiter, dann gibt es einfach mehr Zoff auf den Dächern oder den Baumkronen.
Das hat sich verändert im Laufe der Zeit. Also um 1990, am Tiefpunkt der Entwicklung, haben wir praktisch gedacht, der Storch braucht unbedingt eine Nisthilfe. Ohne Nisthilfe geht es nicht. Mhm. Aber der Storch ist natürlich eine natürliche Vogelart.
Muss es auch ohne Menschen können.
Natürlich, natürlich. Es muss auch ohne gehen. Und inzwischen ist das auch so.
Jetzt haben Sie durch die vielen, vielen Flächenkäufe, durch die Wiedervernässung und durch andere Maßnahmen es geschafft, Dinge zum Guten zu wenden, die die Tiere in den 80ern und 90ern verprellt haben. Also jetzt haben wir neue Gefahren. 2026, wir haben Klimawandel, wir haben Vogelgrippe, solche Dinge. Wie sehr beunruhigt Sie das?
Den Klimawandel einzuschätzen auf den Bruterfolg der Störche oder die Zahl der Paare, das ist sehr schwer. Mhm. Und das ist, bleibt immer ein Stück spekulativ. Der Storch kann Wärme vertragen, er kommt in sehr warmen Gebieten in Nordafrika oder im Osten sehr gut zurecht. Das ist nicht unbedingt der Punkt. Wir hatten letztes Jahr die Vogelgrippe, die hat mit Sicherheit viele Störche dahingerafft. Für unser Gebiet können wir nicht richtig sagen, wie viele Störche erwischt worden sind. Es sind jedenfalls keine bei uns beringte Tiere dabei gewesen, dann hätten wir eine konkrete Rückmeldung. Aber wir hatten ja jahrelang eine Steigerung der Brutpaare und in diesem Jahr stagniert es. Wir haben jetzt etwa 190, vielleicht, ich habe gerade gestern eine Meldung gekriegt, vielleicht sind es jetzt 191 und im letzten Jahr waren es 190. Also nicht mehr diese Prozentsteigerung, die wir hatten.
Wenn Sie diese Tiere, die ja horsttreu sind, über so viele Jahre dann ja zum Teil auch begleiten und wissen auch, wer das ist, wer da zurückkommt.
Absolut.
Wie nah kommen Sie den Tieren? Also was entsteht da auch für eine Bindung? Geben Sie den Namen oder?
Also ich habe mich an der Namensverteilung nicht so aktiv beteiligt, aber es geht irgendwie ganz automatisch und Sie kriegen nicht raus, wo kommt denn jetzt der Name her? Nicht? Also wir hatten einen Storch, der hieß Peterchen.
War wegen Petershagen.
25 Jahre alt, das konnte man sich gut vorstellen. Ich habe nicht rausgekriegt, wer ihn so getauft hat. Das war aber ein Individuum. Ganz interessant war, ich habe seinen Lebenslauf zusammengeschrieben.
Ja, Ernst, Sie waren sein Biograf?
Ja, ja. Er hat in 25 Jahren 9 verschiedene Partner gehabt und hat etwas über 50 Jungvögel zum Ausfliegen gebracht. Ich habe das in einem Buch zusammengeschrieben. Und um auf dem aktuellen Stand zu sein, habe ich bei der Vogelwarte noch kurz vorher angefragt, gibt's denn noch mal eine Meldung? Weil er war in dem Jahr ausgefallen als Brutvogel, er war nicht zurück. Vogelwarte sagte nein, der Druck wurde in Auftrag gegeben und dann kriegte ich plötzlich doch noch eine Meldung. Es waren nämlich Knochen mit seinem Ring in Israel unter einer Stromleitung gefunden worden. Da hat Peterchen dann 25-jährig den Tod gefunden. Sehr schade, aber eine wunderschöne Lebensgeschichte alles in allem.
Ich glaube, ich habe von Peterchen gehört, aber unter dem Namen Methusalem.
War er auch.
Weil ja. er so alt war.
Ja, wir hatten noch einen anderen Storch. Der war Sohn von Peterchen. Und der wurde sogar 30 Jahre alt.
Das ist stattlich, das Alter. Jetzt haben Sie einiges rund um die Störche auch im Westfälischen Storchenmuseum in eine Ausstellung überführt. Und da zeigen Sie eine ganze Bandbreite von der Biologie des Storchs über Flugrouten, diverse Todesursachen bis hin zur Kulturgeschichte. Und da möchte ich gerne einmal kurz mit Ihnen hin, denn damit haben Sie sich ja auch besonders beschäftigt. Und Sie sind von Beruf Psychologe, deswegen bin ich neugierig zu hören, ob Sie eine Erklärung dafür haben, warum wir uns seit Jahrhunderten so unendlich viele Geschichten über den Storch erzählen, Glücksbringer, Kinderbringer etc.
Ja, die Geschichte beginnt eigentlich 2670 vor Christus. Da gab es einen Pharao, der hatte in seinem Hieroglyphennamen den Storch. Die alten Ägypter glaubten, dass die jungen Störche die alten versorgen, wenn die nicht mehr können. Mhm. Das haben die Griechen als Nachfolgekultur übernommen, dann die Römer, auch die christliche Kirche hat das im Grunde übernommen. Wenn die Jungen die Alten versorgen, dann steht der Storch auch für das vierte Gebot.
Aber warum haben sich schon damals die Menschen den Storch ausgesucht?
Das werden wir im Detail nicht mehr so ganz herauskriegen. In jedem Fall gehört dazu, dass der Storch sein Leben so offen sichtbar für die Menschen macht. Mhm. Einschließlich Nestbau, Brutpflege, Sexualität, ein Riesenthema. Mhm. Und der Storch ist relativ wenig scheu. Sie können also ins Nest reingucken, je nach günstigen Bedingungen. Das können Sie bei vielen anderen Arten nicht.
Er kann sich auch schwer verbergen. Er ist wirklich kein Tarnvogel, das kann man so sagen.
Er spaziert offen und ungeniert durch die Landschaft.
Das mag es sein. Sie haben etwas mitgebracht, eine kleine Skulptur. Vielleicht können Sie selbst die am besten beschreiben, weil Sie kennen sie viel länger als ich.
Ja, das sind zwei Skulpturen, die stellen den Kampf des Storchs mit der Schlange dar. Mhm. Und in der Skulptur sieht das so aus, dass das Ende des Kampfes überhaupt nicht klar ist. Die Schlange windet sich um den Hals des Storches, ist sehr lang. Der Storch ist bedroht, aber er wird siegen. In der einen Skulptur steht dieser Storch auf einer Eiche. Die Eiche symbolisiert langes oder ewiges Leben. Und die Eiche steht auf drei Kröten. Das sind Geburtshelferkröten, das Symbol für neues Leben. Aber die Schlange ist eben Symbol des Teufels. Und der Storch frisst die Schlange und wurde dadurch zum Erlöser vom Bösen. In der Zuspitzung im 3., 4. Jahrhundert in der christlichen Kirche stand der Storch für Christus.
Das erklärt vieles.
Das ist konkurrenzlos in der Ornithologie.
Das wissen viele heute gar nicht mehr. Ich glaube, sozusagen die Wurzeln dieser Geschichte sind eigentlich weg. Heute hat er nur noch ein Tüchlein im Schnabel und bringt ständig Kinder.
Auch interessant. Auch interessant. Und wenn wir heute einem Brautpaar einen Storch mit Kind im Schnabel schenken, dann ist das eigentlich die Wiederholung dieses Geschehens in Bethlehem vor 2026 Jahren.
Und ich glaube, wenn man sich dann nochmal vorstellt, früher war es ja der Normalfall, dass Mensch und Storch zusammengelebt haben. Heute ist es die Ausnahme. Und auch da können sich, glaube ich, viele Leute gar nicht mehr vorstellen, wie es ist, wenn es ständig auf dem Dach klappert oder raschelt.
Bei uns schon.
Ich wollte gerade sagen, es sei denn nämlich, man lebt in Jössen zum Beispiel. Das ist ein Ortsteil von Petershagen und da gehen wir noch mal kurz hin. Es lohnt sich nämlich. Siebzehn Nester sind es in Jössen in diesem Jahr und davon sind eine ganze Reihe rund um den Hof der Familie Humke. Hier waren die Störche auch nie ganz weg.
Hier bei uns im Garten ist ja das älteste Störchennest in NRW. Und als ich hierher gekommen bin damals, da haben wir hier oben unsere Wohnung gebaut und dann mit dem Blick auf das Störchennest. Das war sehr schön, ja.
Andrea Humke führt öfter mal jemanden rum und erzählt über die Störche. Etliche Fotografinnen und Fotografen haben sich schon über Stunden vor der Dachluke der Humke-Scheune positioniert, um zu dokumentieren, was im Storchennest los ist. Auch Kamerateams vom Fernsehen kommen regelmäßig her. Manchmal passiert das Spannende aber viel früher, beim Nestbau selbst.
Auf dem hinteren Giebel, auf der hinteren Ecke ist auch eins. Und das können wir aus dem Küchenfenster sehen. Und da konnte man sehen, ja, wie akribisch und mit wie viel Geduld die versuchen, dieses Nest zu bauen. Also man hat ja nur diesen kleinen, schmalen Giebel und dann legen die einen Ast drauf und dann fällt er wieder runter. Und dann kommen sie mit dem nächsten Ast. Und irgendwann, wenn so zwei Äste halten, dann hat man das Gefühl, dann ist es safe. Dann kriegen die das hin und dann geht das innerhalb von Tagen. Also ich glaube, die haben 2 Wochen hinten gebraucht, bis wirklich mal ein Ast liegen geblieben ist. Aber immer und immer und immer wieder. Ich habe gehört, also so viel Geduld, wie die haben und so viel Frustrationstoleranz. Ne? Also, da kann sich, glaube ich, manch einer von uns was abschneiden.
Manchmal fällt über den Winter auch ein Nest runter oder der Baum, in den es gebaut wurde, bricht weg. Dann müssen die Störche auch wieder ran.
Also so ein ganz bisschen kann man da einen Storch sehen. Wenn Sie ganz bisschen durchgucken, ja. Sehen Sie es?
Ich sehe die schwarze Spitze.
Ja, genau. Da ist eins, also mitten in diesen Bäumen hier. Mhm. Das ist auch immer spannend, wenn die Jungen so groß sind, dass die Eltern irgendwann beschließen, so jetzt müsst ihr mal fliegen lernen. Mhm. Dann fliegen die Eltern immer so auf den nächsten Baum oder auf die nächste Spitze und setzen sich dahin, so als ob sie denen sagen wollen, so jetzt kommt mal, legt mal los. Ja. Und die stehen dann manchmal auch, also... Wir vermenschlichen das natürlich, ist ja klar. Ne? Also sie stehen dann so am Rand, als ob sie sagen wollen, oh, ist aber tief, soll ich mich trauen?
Wir laufen durch den Garten, einmal ums Haus und alle paar Meter zeigt Andrea Humke auf ein altes oder neues Nest. Sie spricht über Störche wie über Nachbarn, ganz selbstverständlich.
Also die laufen auch hier auf dem Hof rum und wenn ich dann zum Auto gehe, also der steht dann hier auf der Einfahrt und ich komme hier raus, dann guckt er mich einmal schräg an und der fliegt aber nicht mehr weg. Also von daher... Ich weiß nicht, ob die das bei Fremden auch so machen oder ob sie dann nicht doch wegfliegen würden. Aber uns irgendwie haben die hier im System auf jeden Fall integriert, als ja, die leben hier halt. Ne?
Also, nehmen Sie das manchmal ein bisschen persönlich, dass die hierher kommen? Weil es ist ja echt, es ist A. Jössen und es ist vor allem ihr Hof.
Finde es schon schön, ja. Finde auch, das macht einen irgendwie auch, ich will nicht sagen stolz, weil schlussendlich können wir ja wenig daran ändern, ob die jetzt kommen oder irgendwann beschließen, dass sie nicht mehr kommen. Aber ich glaube, wir versuchen halt immer hier so ein bisschen das zu erhalten, die Natur zu erhalten, den Hof zu erhalten. Und ich sage mal so, hier in Jössen ist die Welt irgendwie ein bisschen in Ordnung noch. Ne? Also man kennt sich, man achtet aufeinander, man versucht auch hier mit der Natur vernünftig umzugehen. Und vielleicht merken die Störche das auch und kommen deswegen so gerne.
Rund um den Humke-Hof gab es übrigens nicht nur viele Störche, es gab auch noch 40 Graureihernester, Rehe, manchmal spazierten Kühe vorbei. Also insgesamt hatte ich den Eindruck, waren da mehr Tiere als Menschen. Herr Benso, und dann ist mir noch was aufgefallen. Ausgerechnet auf dem Dach des Storchenmuseums Windheim Nummer 2 war kein Storch, obwohl da eine Vorrichtung ist. Haben Sie eine Erklärung?
Ja, tatsächlich brüteten Störche dort bis 1870. Da muss das Nest so groß und gewichtig gewesen sein, dass der Giebel einstürzte. Das kann man von innen an der Dachkonstruktion vom Storchenmuseum her immer noch erkennen. Wir haben natürlich, als wir das Haus restauriert haben, um 2005 sofort eine Nisthilfe draufgebracht. Da kommen auch Störche zu Besuch. Mhm. Wir haben auch schon eine Videoanlage vorbereitet für den Fall. Mhm. Aber der attraktivere Standort ist zurzeit auf dem Fährmast oder auf einer alten Kopfpappel an der Straße unter den Weiden.
Wie geht es von hier aus weiter, Herr Benze, in Windheim, in Petershagen? Was würden Sie sich wünschen?
Ich würde mir zunächst mal wünschen, dass ein Storchenpaar sich auf das Haus Windheim Nummer 2 begibt. Für das Haus Windheim Nummer 2 und das Storchenmuseum würde ich mir wünschen, dass es uns gelingt, die alte Scheune zu restaurieren. Da wollen wir mit einem Teil, dem biologischen Teil des Weißstorchmuseums, rüber. Und in den bisher bestehenden Räumlichkeiten des Storchenmuseums noch mehr auf die Kulturgeschichte des Storchs eingehen zu können. Ich bin eifrig am Sammeln von attraktiven Exponaten.
Sie haben Pläne satt, das höre ich schon. Vielen Dank, Herr Benze, dass Sie uns hier erzählt haben über die Arbeit, über das, was vor gut 40 Jahren angefangen hat und was immer noch sehr lebendig weitergeht. Dafür alles Gute.
Gern, hat Spaß gemacht.
Und mein Dank geht auch an alle, die uns zugehört haben. Empfehlen Sie uns gern weiter, geben Sie uns gern Feedback. Und wer mehr NRW-Stiftung will, dem empfehle ich, Mitglied im Förderverein zu werden. Und wer die Stiftung als gute Partnerin für ein neues Projekt sucht, auch da gilt, einfach melden. Alle Kontaktinfos gibt's unter nrw-stiftung.de. In der nächsten Folge nimmt Cornelia Wegerhoff Sie mit ins Archäologische Freilichtmuseum Oerlinghausen. Da treffen Sie kein Storchenpaar, sondern ein Wikingerpaar. Zweiter Donnerstag im Juni. Schöne Zeit bis dahin. Tschüss.
Das war Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. Mit Maria Backer. Produziert bei Sounds Fresh.